zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Willkommen bei zur Frage der Nation, dem Profil Innenpolitik Podcast. Wir haben heute aber vielleicht auch etwas Spaß, ausnahmsweise. Mein Name ist Franziska Schwarz und heute bietet sich für mich persönlich eine einmalige Chance. Wir können über den Eurovision Song Contest und Politik sprechen, denn Österreich mit dem Sänger JJ im bürgerlichen Namen Johannes Peach hat am Samstag den 69. Eurovision Song Contest in Basel gewonnen. Damit dürfte so richtig ernsthaft niemand gerechnet haben, denn auch der ORF hatte dann eigentlich eine sehr improvisierte Berichterstattung. Die aber, und das finde ich immer besonders schön, gezeigt hat, dass Journalistinnen und Journalisten auch Menschen mit Interessen sind. Und eines davon ist eben der Eurovision Song Contest, für mich persönlich auf jeden Fall. Und auch für andere Mitglieder der Profilredaktion. Und deshalb begrüße ich heute bei mir meine Kollegin Eva Sager.
Hallo.
Und meinen Kollegen Max Miller.
Hallo.
Am Samstag war das ESC-Finale in Basel. Habt ihr geschaut?
Ja, ich habe so nebenbei geschaut. Ich war auf einem 30er eingeladen. Da war ein Keller von einer Bar gemietet. Und das Tolle war, die Bar hat oben den ESC gelivestreamt. Das heißt, wir sind quasi immer abwechselnd vom Geburtstag hoch, immer wenn uns die Lieder besonders interessiert haben. Und haben dann natürlich mit der gesamten restlichen Bar beim Finale, also bei dem Voting mitgefiebert. Genau.
Ich kann da ja über Max ESC-Viewing nur schmunzeln. Ich beobachte es jetzt schon seit dem ersten Semifinale davor auch schon. Habe mir jeden einzelnen Song angehört, die Videos bewertet, Excel-Listen geführt. Also ich war sehr, sehr into it.
Hättet ihr gedacht, dass Österreich wirklich gewinnt?
Ich war von Anfang an also der größte JJ-Fan und habe von Anfang an auch Österreich ganz oben auf meiner Liste immer gehabt. Also ich war mal ganz sicher, dass Österreich gewinnt, war aber glaube ich auch teilweise die Einzige.
Ich habe es nicht so intensiv verfolgt wie du und habe eben JJ zum Beispiel beim zweiten Halbfinale verpasst gehabt. Deswegen hatte ich jetzt nicht so die enorme Meinung, ob es das Lied sein muss oder nicht. Aber ich muss sagen, jetzt so, ich finde tatsächlich, er war musikalisch einfach am besten. Also es ist für mich schon irgendwie logisch, dass er gewonnen hat. Ja.
Ich nutze heute meine Chance, mich auch irgendwie selbst zu interviewen. Ich war ab dem Zeitpunkt, wo Österreich nicht mehr Erster war in den Wettquoten, habe ich mir gedacht, das könnte klappen. Aber das ist ja auch sehr umstritten. Diese Schwarz-Weiß-Performance war eine Entscheidung, ja.
Du hast jetzt gesagt, du warst überzeugt, sobald Österreich nicht mehr Platz 1 bei den Wettquoten war.
Weil
wieso?
Das ist ein schlechtes Zeichen.
Ach so.
Ja.
Ich glaube, es war auch, also man verlässt sich dann zu sehr darauf, dass es dieses Land wird, in dem Fall war es Schweden. Und Schweden hat ja dann deutlich schlechter abgeschnitten, als man ihm angedichtet hat eigentlich.
Also ist das so wie bei Papstwahl, wer als Favorit ins Rennen geht, der kommt nicht als ESC-Sieger raus.
Es ist wirklich ein bisschen wie bei der Papstwahl, weil es weiß eigentlich niemand und es versucht sich jeder mit den wirsten und krudesten Theorien da einen Sieger herbeizureimen und nach dem wird natürlich auch dann diese Quotenliste erstellt. Also wirklich wissen kann es ja niemand bis zur Abstimmung.
Und vielleicht jetzt für die Personen, die den ESC überhaupt nicht verfolgen und mit dem allem nichts anfangen können, gibt es ja auch zu Genüge. Nur damit man das versteht, es gibt eben ein Jury-Voting und ein Publikums-Voting von jedem Land und es gibt einfach eine große Divergenz sehr häufig, wie die Jury abstimmt und das Publikum. Deshalb, das macht es noch schwieriger vorherzusagen, weil ich glaube, da werden wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Ihr könnt total gerne einhaken, aber es ist zum Beispiel sehr oft so, dass auch KandidatInnen, die im Jury-Voting sehr gut dastehen, also und auch in den Wettquoten, dann eigentlich vom Publikum gar keine Punkte bekommen. Hat es dieses Jahr auch gegeben. Ich denke an Großbritannien, die dann, wo die eine Sängerin dann sofort so den Mittelfinger gezeigt hat ans Publikum.
Oder auch die Schweiz.
Nur
das
Punkte.
Gastgeberland Schweiz, die im Jury-Voting Zweiter waren, oder?
Ja.
Ja. Das ist dann schon bitter. Also man sieht dann auch, also vielleicht, wenn man sich eines vom Song Contest ansieht, man sieht den Leuten halt auch die Enttäuschung an, oft. Genau, wir sprechen heute aber nicht nur über unsere persönlichen Interessen, sondern auch über den Song Contest und Politik. Deshalb, wir beginnen mit folgender Frage. Was glaubt ihr, wird der Song Contest für Österreich bedeuten?
Also eben, wenn wir jetzt auf der politischen Ebene bleiben, das ist so circa die erste wirkliche Chance für Andreas Babler, sich als Minister so richtig zu profilieren. Bis jetzt, man muss mal allgemein sagen, die Regierung hatte das Problem, sie hat jetzt vor allem ein Sparpaket geschnürt. Damit macht man einfach nicht viele Punkte. Als Kultur- und Medienminister macht man sich auch sehr wenige Freunde. Andreas Babler, SPÖ-Chef, hat jetzt die Möglichkeit, eben sowohl in den Kulturagenten als auch in den Medienagenten ein Zeichen zu setzen mit dem ESC. Natürlich offiziell, der ESC ist unpolitisch. Die Broadcaster setzen auch einen großen Wert darauf, das immer wieder zu betonen und zu zeigen. Aber die Leute, die zum ESC nach Österreich kommen werden, kommen ja nicht nur für diese paar Stunden nach Wien, oder wir werden dann auch später darüber reden, wohin sie fahren werden. Aber nicht nur dafür nach Österreich. Und eben Museen werden eigene Führungen anbieten. Die Leute bleiben wahrscheinlich mehrere Nächte. Es wird einen Nächtigungsplus geben. Es ist natürlich ein großes Kulturangebot rundherum. Es wird eine große Frage geben, wer wie hostet, auch welche Sängerinnen oder Sänger Österreich schickt und so. Und das ist alles natürlich eine Möglichkeit auch für Andreas Babler, sich hinzustellen, Face zu zeigen und eben genau einmal so richtig Medien- und Kulturminister sein zu können. Also ich glaube, er wird ganz gut aussteigen.
Ich kann da dem Max nur zustimmen. Andreas Babler hat JJ ja auch vom Flughafen abgeholt, war dann auch bei der Pressekonferenz im ORF und hat dort immer wieder betont, österreichische Musiknation und was quasi der ESC jetzt für eine Chance auch für Österreich sein kann. Und die Wertschöpfung dort ist natürlich enorm. Allein die Werbung, die dieses Land damit hat, dass man den ESC austragen kann und die schönsten Orte Österreichs in Postkartenformaten, so nennt man diese kleinen Einspieler, während die Bühne umgebaut wird, nach außen schickt, ist natürlich riesig.
Ja, komplett. Gehen wir da gleich weiter vielleicht. Wir sprechen jetzt dann gleich auch noch über den Austragungsort, aber generell jetzt die Frage der Kosten. Wir hatten letzte Woche eine schöne Geschichte dazu und ich plaudere etwas aus dem Nähkästchen. Warum haben wir das so provokant fast getitelt, ob Österreich sich den ESC leisten kann? Weil wir gar nicht gedacht hätten, dass es zu der Frage kommt, ob sich Österreich den ESC leisten kann. Aber manchmal nähert man sich der Realität doch näher an, als man glaubt. Und jetzt diskutieren wir diese Frage ernsthaft. Ich kann mich erinnern, Eva, du hast dieses Meme dann auch gleich in unsere Chatgruppen geschickt mit dem Finanzminister Marterbauer, der ja selbst geteilt hat, ja, er hat, 3000 Mal angerufen für Schweden, damit Österreich den ESC nicht austragen muss.
Es war ein Tagespresseartikel, die quasi satirisch getitelt haben, Marterbauer ruft 3000 Mal für Schweden an, um zu verhindern, dass Österreich gewinnt. Marterbauer hat es dann geteilt und drunter geschrieben, hat wohl nicht gereicht. Ich fand es extrem witzig. Das war schon mal die erste Reaktion quasi aus finanzieller Sicht auf diesen ESC, wobei man sagen muss, die große Frage, wie viel wird jetzt quasi Österreich zahlen, wie viel wird der Austragungsort zahlen, wie viel am Ende der ORF, das steht ja noch alles aus und man kann jetzt wahrscheinlich noch schwer bewerten, wie viel wird das kosten und wer wird diese Kosten dann übernehmen. Aber natürlich wird es eine finanzielle Herausforderung, weil der ORF die Wertschöpfung, die dann abseits quasi vom ESC entsteht, also die Nächtigungen, wenn Leute in Museen gehen etc., die streicht ja nicht der ORF ein, sondern der richtet die Show aus und das ist natürlich ein wahnsinniger finanzieller Aufwand.
Das ist wirklich das Problem, dass eben genau die Stellen, die aktuell sparen müssen, ORF und der Bund und auch die Gemeinden, genau die müssen das Geld in die Hand nehmen. Wenn wir jetzt zum Beispiel daran denken, egal wo der ESC stattfindet, das wird einfach eine enorme Sicherheitsinfrastruktur brauchen und die kostet. Jetzt haben wir eben zum Beispiel aktuell in den Budgetplänen ist geplant, dass die Polizistinnen und Polizisten weniger Überstunden machen sollen. Ich würde mal davon ausgehen, dass so ein Event wie der ESC eher dafür sorgt, dass mehr Überstunden gemacht werden. Ja, das sind einfach nur so Beispiele. Und wie die Eva gesagt hat, auf der anderen Seite eben, die Polizistinnen und Polizisten haben jetzt nichts direkt davon, wenn es mehr Übernachtungen gibt. Ja. Also das ist natürlich eine tatsächliche Überlegungsfrage, ob vor allem eine politische Frage, ob man das Geld in die Hand nehmen will und wie viel Geld man in die Hand nehmen will und eben wer es dann zahlen soll. Also ob man sagt, okay, wenn der ORF das machen will, dann soll er es aus dem eigenen Budget machen oder ob man eben, es wäre zum Beispiel ein Move, in dem sich, glaube ich, Andreas Babler recht populär machen könnte, sagt, nein, wir schießen da aus unserem Budget was zu. das Problem ist, er muss halt auch sparen.
Ja, und ich glaube, es war ja schon jetzt einmal eine, von der Strategie her sehr klug, dass der ORF immer und immer wieder betont, was das am Anfang für ein Schreckensmoment war, weil man ja eigentlich sparen muss oder möchte. Also man hat sich jetzt in der Verhandlungsposition damit natürlich schon auch Luft gemacht nach oben, dass man sagt, ja, finanziell schaut es bei uns jetzt auch nicht so gut aus. Bei SE ist natürlich keine Frage, ob wir das jetzt austragen werden oder nicht. Wir haben jetzt schon offiziell quasi die Einladung, den 70. ESC zu veranstalten, schon angenommen. Also es wird in Österreich passieren, wo wird jetzt verhandelt werden. Da gehen wir dann später eher auch ein bisschen genauer noch drauf ein. Natürlich ist interessant wieder, dass gerade bei kulturpolitischen Veranstaltungen jetzt diese Debatte wieder hochkocht. Wie viel darf uns das kosten? Können wir überhaupt so viel Geld ausgeben? Das sind bei Veranstaltungen im Sportbereich oft selten, solche Diskussionen zu finden.
Ja, und ich füge uns jetzt einfach gleich weiter. Was aber schon ganz interessant ist und wo, glaube ich, für den ORF es auch eine Chance gibt, sich zu positionieren. Einerseits ist das wirklich ein Event, wo die ganze Welt drauf schaut. Wir merken das ja auch bei so unseren Kommentaren auf Social Media, bei diesem Sieg von JJ. Ich glaube, das ist etwas, wo fast unterschätzt wird, wie toll das die Leute finden. Also es schafft schon eine positive Stimmung. Das hat der ORF-Generaldirektor Weißmann auch aufgegriffen bei dieser Pressekonferenz. Und ich glaube, das muss man auch einfach sagen. Für den ORF, glaube ich, gibt es schon irgendwie eine Chance, weil, soweit ich es im Kopf habe, bleibt ihnen ja durch die Umstellung auf die Haushaltsabgabe weniger Geld. Die ist auch eingefroren. Das heißt, wird sozusagen, wenn die Inflation weiter raufgeht, bleibt ihnen eigentlich weniger. Also da wird auch spannend, weil, wie ihr beide jetzt schon gesagt habt, Kulturminister Babler könnte sich da halt wirklich sehr beliebt machen.
Ich möchte das nur mal unterstreichen, jetzt nicht nur, weil ich Kultur- und Gesellschaftsjournalistin bin. Ich glaube, in Zeiten, wo recht viel Individualismus vorherrscht, wo unsere ganzen Social-Media-Feeds extrem individuell gestaltet sind, können solche Großereignisse ein Event schaffen, wo man wieder aufeinander trifft als Gesellschaft, wo das groß verhandelt wird, wo quasi alle wissen, ESC kommt nach Österreich, das passiert jetzt nächstes Jahr irgendwann im Mai und dann reden alle drüber. Und das ist ein Gefühl, das man selten bis gar nicht mehr hat, weil jeder sich auf ganz nischige Themen irgendwie stürzt. Und ich glaube, dass das schon was ist, wo den Leuten taugt.
Und es ist auch schon eine Chance, einfach mal wieder ein positives Bild von Österreich in der Welt darzustellen, einerseits, aber andererseits auch tatsächlich ins eigene Land hinein. Ja. Also jetzt eben beim ESC in der Schweiz, die Eva hat das schon angesprochen, es gibt ja allgemein immer zwischen den Acts so kleine Postkarten von so quasi kleine Ausschnitte aus dem Land und die Schweiz hat das halt genutzt, um ihre Sehenswürdigkeiten herzuzeigen. Das wird Österreich wahrscheinlich recht ähnlich machen und das ist einfach natürlich auch für die Gemeinden vor Ort, wo dann, die älteste Scheune der Schweiz steht oder so, ist es natürlich auch toll, wenn da dann Stars aus der, oder halt zumindest Künstlerinnen und Künstler, das sind nicht alle, die beim ESC teilnehmen, unbedingt gleich Stars, aus ganz Europa vorbeischauen. Also das ist schon auch einfach ein positives Bild im eigenen Land, würde ich sagen.
Ich verweise an dieser Stelle auch im Wien-Museum, ist gerade diese Ausstellung zu den Alliierten in Wien. Und wenn man dort war, österreichische Außenpolitik war immer auch Kulturpolitik. Also die ganze Erzählung von Österreich als Kulturland hat ja auch wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal wurde angefacht. Das war eines der ersten Dinge, das die Alliierten gemacht haben. Theater wieder aufgesperrt, das Burgtheater. Also es ist fast untrennbar und in diesem Sinne auch sehr österreichisch. So, und jetzt die große Frage. Eva, du als Tirolerin, ESC in Innsbruck?
Also ich komme ursprünglich aus Tirol, man hört es, aber natürlich favorisiere ich wahnsinnig den Wiener Standort, weil ich einfach in Wien auch wohne. Aber Innsbruck hat sich natürlich jetzt schon in Stellung gebracht. Ich kriege auch regelmäßig Memes dazu von Bekannten aus Tirol geschickt, weil sich abseits von Wien, Innsbruck und Graz ja jetzt auch Oberwart, Wels und Niederösterreich als Bundesland ins Spiel gebracht haben. Und ich finde das ganz interessant, wie das jetzt in der Öffentlichkeit verhandelt wird und was da dahinter steht, weil es natürlich für die Orte und für das Bundesland eine Werbung ist, wenn wir jetzt alle drüber reden, kommt der ESC nach Wels und wo werden die Leute dort fortgehen?
Also es ist tatsächlich ganz lustig, weil es gibt einfach drei Städte, die das austragen können. Das sind, wie du gesagt hast, Wien, Graz und Innsbruck. Und über die, glaube ich, kann man diskutieren, wobei da auch meiner Meinung nach recht klar ist, Wien als einzige Millionenstadt, da ist einfach wirklich die gesamte Infrastruktur da. Wien hat den ESC schon ausgetragen. Es wäre die einfachste Möglichkeit. Es sind tatsächlich auch so Kategorien wie der ORF hat halt den Königlberg in Wien. Das macht es für den ORF einfach leichter zu organisieren. Es gibt mehr Freiwillige in Wien, weil es mehr Menschen gibt in Wien. Das sind einfach solche Dinge. Ja. Und trotzdem glaube ich, Innsbruck und Graz könnten das machen. Die anderen drei Städte wäre das wohl sehr schwierig. Also bei Wels geht es so weit. Erstens ist es ein bisschen bizarr, jetzt aus politischer Sicht, dass sich ausgerechnet Wels meldet, weil Wels hat einen FPÖ-Bürgermeister. Die Blauen sind jetzt nicht dafür bekannt, besonders ESC-affin zu sein. Heinz-Christian Strache hat damals als Conchita Wurst 2015 gewonnen hat, sogar quasi als erstes gefragt, ob man da jetzt er, sie oder es dazu sagt. Ja, also weiter entfernt, glaube ich, kann man nicht sein vom ESC. Aber eben FPÖ-Bürgermeister bringt sich in Stellung, hat aber heute schon klargestellt, na, Wels allein könnte das natürlich nicht, man müsste das zusammen mit Linz machen. Wäre jetzt auch Linz nicht meine erste Wahl, um ehrlich zu sein. Also dass das eine und dann das andere sind, also insgesamt glaube ich ja, dass diese kleineren Städte das vor allem als Werbezweck nutzen. Also Oberwart im Burgenland hat einfach eine große Mehrzweckhalle, also für Oberwart groß, für ein ESC viel zu klein.
Ich war da mal auf einem Matura-Ball.
Genau, das ist so die Veranstaltungsgröße, für die es, glaube ich, sehr gut geeignet ist. Es hat auch die ÖVP ihre EU-Wahlkampfauftakt dort gefeiert. Dafür war die Halle tatsächlich überdimensioniert, aber für die ESC würde ich sagen eher nicht. Und in Wels ist der Fall, dort wird gerade eine Halle gebaut und der Bürgermeister wird sie halt gern noch größer ausbauen. Da ist das natürlich eine gute Gelegenheit, quasi zu argumentieren, warum man das braucht. Aber ja, also für einen Song Contest, für einen europaweiten Wettbewerb, glaube ich, schwierig. Und eben in Niederösterreich weiß man nicht mal, welche Gemeinde das sein soll. Da hat man einfach die Landeshauptfrau sicherheitshalber mal gesagt, das wäre gut.
Ich glaube, was den ESC natürlich auch ausmacht, das sieht man wahrscheinlich jetzt, wenn man die Veranstaltung nur im Fernsehen schaut, nur begrenzt, aber das ist ja eine Woche Party in dieser Stadt. Also es gibt dann extra Angebote von Kulturinstitutionen. Das war auch, wie der ESC in Wien war, wie nach Conchitas Sieg, der Fall, dass es in der Albertina extra Veranstaltungen gegeben hat etc. Also es braucht natürlich nicht nur diese Halle, sondern es braucht viel drumherum. Leute müssen wo übernachten können. Leute brauchen aber auch Unterhaltung für diese Woche, wo die in dieser Stadt sind, wenn die vom ersten Semifinale bis zum Finale dann dort bleiben. Und das muss man in diese Rechnung sicher mit reinnehmen.
Komplett, weil was man auch sieht beim Song Contest und wie das auch 2015 dann danach besprochen wurde, es gibt ja auch Einnahmen und die kommen durch den Ticketverkauf. Und die Stadt Wien hat ja auch, ich glaube, 11 Millionen dann im Endeffekt beigetragen, auch so im Marketing. Sie haben das Marketingbudget erhöht und somit der ORF ist auch in einer Position, wo ihm die Städte entgegenkommen und ein Angebot machen. Und er wird natürlich, also das macht ökonomisch Sinn, das Beste auswählen. Vielleicht ganz interessant, weil das habe ich mir letzte Woche auch gedacht, warum kann das nicht im Happelstadion sein oder so? Es muss ein Dach haben, diese Halle, weil das aufgrund der Fernsehvorgaben, also diese ganzen Deckenkameras, eine gewisse Traglast halt haben muss. Also so, ich glaube, die Olympiahalle in Innsbruck, weiß ich jetzt gar nicht, ob die ein Dach haben. Ja, meine realistische Einschätzung wäre, ich glaube auch, dass es Wien wird. Es sei denn, Innsbruck sagt, wir zahlen den gesamten ESC.
Ja, ich glaube auch, also wie du gesagt hast, wenn dem ORF ein Angebot gemacht wird, das er nicht ablehnen kann, dann warum sollte er? Aber sonst ist Wien eine ziemlich offensichtliche Wahl.
Jetzt schlagen wir die Brücke zur außenpolitischen Dimension. Max, du hast es schon angesprochen, in den letzten Jahren, also seit der Gaza-Krieg begonnen hat mit dem Angriff der Hamas auf Israel, ist der Song Contest geprägt von wirklich sehr großen Protesten rund um die Teilnahme Israels. Und das wird, und ich glaube, das kann man heute schon sagen, sicher ein sehr, sehr großer Budgetposten sein, auch für Wien, weil 2023 war der ESC in Malmö, da waren riesige Proteste, letzte Woche auch. Und das wird auch auf uns in Österreich zukommen. Beginnen wir mal so. Österreich war das einzige Land, in dem die Konzerte vom US-Popstar Taylor Swift abgesagt werden mussten, weil es diese Terroranschlagspläne gab. Da gab es danach schon die Diskussion, dass sich Österreich als internationaler Veranstaltungsort disqualifiziert hat. Also das ist jetzt schon mal so eine Herausforderung. Und ich erinnere auch an die Anschlagspläne auf die Pride-Parade 2023. Da wurde die Parade dann nicht abgesagt, aber natürlich für alle Leute, die da hingehen wollen, war das ein Riesenthema und das wird auch erst jetzt im Sommer dann verhandelt. Glaubt ihr, ist Österreich dieser sicherheitstechnischen Herausforderung gewachsen und könnte es sein, dass hier einfach, wir haben vorhin schon gesprochen über Andreas Babler als Kulturminister, dass hier dann sozusagen Dinge ins Rollen kommen wie der Bundestrojaner?
Also grundsätzlich glaube ich schon, dass Österreich in der Lage ist, ein Event abzuhalten. Also die Situation im Ernst-Happel-Stadion bei den Taylor Swift-Konzerten war ja auch so, dass dann eigentlich klar war, doch es wäre grundsätzlich sicherheitstechnisch möglich, die nächsten Konzerte abzuhalten. Also das wurde dann ja auch klargestellt. Dazu kommt natürlich, okay, wenn es konkrete Anschlagspläne gibt, die die Direktion für Sicherheit und Nachrichtendienste DSN herausfindet, ja, dann wird man vertagen müssen, absagen müssen, aber das ist in jedem Land gleich. Also vor allem in Europa, wenn man jetzt an Frankreich zum Beispiel denkt, also da gibt es auch Länder, deren Sicherheitslage nochmal deutlich unsicherer ist als Österreich. Aber so grundsätzlich, dass wir das abhalten können, das glaube ich schon. Die Frage zum Bundestrojaner, ob der jetzt ins Rollen kommt sozusagen, der ist ja schon im Rollen eigentlich. Die ÖVP will den seit Jahren. Die ÖVP hat jetzt auch wieder mal einen Entwurf dafür im Nationalrat eingebracht. Der wird im Nationalrat diskutiert. Allerdings sagen weiterhin auch die NEOS, die ja mit der ÖVP koalieren, dass sie in diesem Vorschlag aktuell keinen verfassungskonformen Weg sehen. Und logischerweise könnte man jetzt sagen, ist in Österreich nicht immer so, aber eigentlich logischerweise sollte man ja nur Gesetze beschließen, von denen man ausgeht, dass sie der Verfassung entsprechen. Also dieser Weg zum Bundestrojaner, den gibt's. Wie du sagst, jetzt hat natürlich die Polizei und die DSN eine gute Argumentation, warum sie den jetzt sehr schnell brauchen. Weil, ja, klar, wenn man den ESC absagen oder verschieben muss, das wäre nochmal besonders peinlich. Eben, wie du gesagt hast, gerade nach den Erfahrungen mit Taylor Swift. Ja, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es sicher genug ist in Österreich. Also wir sind ja allgemein schon ein recht sicheres Land.
Ich kann mit dem noch anschließen. Ich glaube, also inwieweit sich diese Debatte jetzt dadurch größer gestaltet, als sie ohne ESC sie gewesen wäre, weiß ich jetzt nicht, ob man das schon einschätzen kann. Natürlich wird diese Sicherheitsfrage eine große Frage sein. Gerade nach der Absage von Taylor Swift war das für uns als Musiknation, wie es Andreas Babler sagen wird, natürlich kein sonderlich guter Auftritt. Und wenn das jetzt nochmal im Raum stehen würde, das wäre äußerst peinlich.
Was man auch dazu sagen muss, also im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern ist ja zumindest Österreich jetzt nicht per se besonders LGBTQ-feindlich. Also da gibt es schon Länder, wo ich mir mehr Sorgen machen würde, wenn der ESC dort stattfindet, gerade was Anti-LGBTIQ-Aktionen betrifft. Also von daher als Austragungsort in Europa würde ich jetzt Österreich nicht als besonders schlecht ansehen.
Ja, und ich meine, da hat ja dann auch die EBU etc. einfach ein Interesse daran, dass das wirklich sicher über die Bühne geht. Und man hat das ja auch gestern bei der Pressekonferenz im ORF schon gemerkt, dass es, ich weiß nicht, mit dem, was ich so an Erfahrungen habe, schon ein anderes Kaliber. Also da wird wirklich ganz genau jede Person kontrolliert. Das ist nur die eine Seite der Münze. Die andere Seite ist, immer wieder wird dem Land Israel von KritikerInnen vorgeworfen, warum sie überhaupt am ESC teilnehmen noch, weil sie unter Anführungszeichen ein Sicherheitsrisiko für die anderen MitbewerberInnen darstellen. Vielleicht reden wir kurz drüber, über dieses wahrscheinlich schon eher kontroverse Thema. Vielleicht Eva, du bist ja sehr online-affin. Was ist denn da die Kritik generell?
Ich meine, die grundsätzliche Kritik ist die Teilnahme Israels. Viele Personen, besonders auf Social Media, kritisieren das aufgrund von der Situation in Gaza und verweisen immer wieder auf den Ausschluss Russlands vom ESC. Israel macht grundsätzlich seit 1973 mit. Es hat im Vorfeld eben auch schon Diskussionen in der EBU selbst gegeben. Spanien, der öffentlich-rechtliche Sender in Spanien, der den ESC quasi dort überträgt, hat schon im Vorhinein quasi eine Debatte angestoßen, ob man Israel ausschließen sollte aus dem diesjährigen Bewerb. Es haben sich dann andere Länder angeschlossen, über eine Debatte zu führen. Die EBU hat es zur Kenntnis genommen, aber ist nicht weiter darauf eingegangen.
Hauptveranstalter des Song Contests ist die European Broadcasting Union, die EBU. Das kürzen wir jetzt auch die ganze Zeit wahrscheinlich dann ab als EBU. Und in der EBU ist jeder Öffentlich-Rechtliche eines europäischen Landes Mitglied. Also der ORF ist eben Teil dieser Europäischen Rundfunkunion.
Und während den ESC, glaube ich, hat man es in der Halle vor allem gemerkt, weil in der Übertragung selbst die Buhrufe nicht zu hören sind. Aber in der Halle war die Kandidatin aus Israel mit massiven Buhrufen konfrontiert. Die Israel selbst hat Personen, die zum ESC reisen, geraten, israelische Symbole oder jüdische Symbole auch nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen und Debatten zur Außenpolitik zu unterlassen. Also es war nicht nur eine Debatte, die man quasi führt in der EBU, sondern es war spürbar am ESC selbst. Nicht in dem Ausmaß, wie es in Malmö war, aber durchaus. Es hat auch während dem Finale eine große pro-palästinensische Demonstration gegeben. Und ich glaube auch, dass das mit diesem ESC nicht vorbei ist. Also man wird über die Teilnahme Israels weiter diskutieren werden, vor allem online.
Ja, vielleicht nur kurz die offizielle Erklärung der EBU, warum Russland ausgeschlossen wird und Israel eben nicht, ist, weil es gegen Russland internationale Sanktionen gibt und die gibt es gegen Israel nicht. Und dazu muss man auch sagen, Russland war ja sogar Hostland, nachdem sie in Teilen Georgiens einmarschiert sind 2008. Da ist ja dann Georgien ausgeschlossen worden mit dem Song We Don't Want to Put In oder so, also so ein Wortspiel mit Putin, weil politische Songtexte werden beim ESC sozusagen, man wird aufgefordert, die zu ändern. Und wenn man es nicht ändert, dann darf man nicht teilnehmen, oder?
Genau, also es war zum Beispiel auch in diesem Fall bei Malta so, die haben zuerst den Beitrag eingereicht, Serving Kant. Kant heißt auf Maltesisch Lied, ist aber natürlich auf Englisch ein Schimpfwort, eine Beleidigung. Und der BBC hat das nicht sonderlich gut gefallen und dementsprechend wurde der Songtext danach abgeändert. Also es war dann im Hauptfinale ganz was, also im Finale dann was anderes, auch im Semifinale. Das hat jetzt natürlich keine politische Dimension.
Aber politisch abgeändert wurde das israelische Lied letztes Jahr, oder?
Genau, da ging's. Genau. Letztes Jahr war nämlich, glaube ich, im israelischen Song eine politische Referenz. Und dieses Jahr kann man sagen, man kann eigentlich fast nicht sagen, dass der israelische Beitrag meiner Meinung nach unpolitisch war, weil es war eben eine Überlebende des Massakers am 7. Oktober. Und ich glaube, dass der Songtext per se jetzt nichts damit zu tun hatte, aber mit jemandem, die derartiges verkörpert, ist halt auch die Frage, wie, also natürlich ist es zu einem gewissen Grad politisch, aber das sind die Grenzen, die die EBU setzt. So. Und Russland ist eben seit 2022, seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine ausgeschlossen. Wir wären ja nicht das Profil, wenn wir nicht auch die richtig unangenehmen Themen ansprechen würden. Wer nach dem ESC-Finale die Video-App TikTok geöffnet hat und sich einigermaßen mit dem ESC beschäftigt hat davor, wird wahrscheinlich Videos bekommen haben darüber, dass Israel mutmaßlich das Voting manipuliert haben soll, weil es gab da sehr große Aufregung darüber, dass Israel halt im Publikumsvoting auf dem ersten Platz dann eine Zeit lang war. Ich glaube, das waren so 10 Minuten im Fernsehen. Nur vielleicht zum Verständnis, der ESC ist, würde ich persönlich sagen, seit Corona, seit dem Sieg der italienischen Band, wie hießen sie, Maneskin, auch einfach wieder international total populär und auch ein Riesenthema auf TikTok. Und warum kam das zustande, dass Israel dann am Schluss so viele Punkte bekommen hat? Das liegt einfach in der Natur des Publikumsvotings. Also da werden dann gestaffelt einfach diese Punkte vergeben. Und das muss man vielleicht auch dazu sagen, weil heute, wir nehmen am Montag auf, hat die EBU die Semifinalergebnisse veröffentlicht. Und Österreich war im Semifinale am 5. Platz nur. Und Israel war da auch schon Erster. Also für Israel rufen einfach wahnsinnig viele Leute an und das ist meistens sind sie im Publikumsvoting sehr weit vorne. Also ich wollte jetzt da so faktencheckmäßig drauf eingehen, aber ich persönlich glaube nicht, dass der Song Contest manipuliert ist.
Ja, also grundsätzlich kann man natürlich so ein Televoting manipulieren. Es geht quasi bei jedem Televoting. Beim Song Contest ist es so, dass man quasi von einem Gerät nur 20 Mal abstimmen kann, also quasi pro Gerät. Lässt sich natürlich auch manipulieren. Man kann Device-Hopping betreiben und so. Das geht so. Die Veranstalter versuchen natürlich, das zu verhindern. Es gibt aber eben eine sehr viel leichtere Erklärung, und zwar Israel tritt an. Viele Leute solidarisieren sich mit Israel. Gerade in der LGBTIQ-Community ist Tel Aviv einfach ein internationaler Hotspot. Das ist einfach ein Ort, an den auch viele sehr viele positive Erinnerungen haben. Und wer für Israel abstimmen will, kann das beim ESC. Wer allerdings gegen Israel abstimmen will, kann das nicht. Also man kann nicht aktiv Israel Minusstimmen quasi geben, sondern man kann halt einfach für ein anderes Land stimmen. Es gibt aber kein Land, das das Anti-Israel-Land ist, zum Glück. Das heißt, diese Stimmen teilen sich auf. Jetzt ganz kurzes Gedankenexperiment. Angenommen, 80% der Menschen würden Israel hassen und quasi gegen sie stimmen wollen und 20% würden für Israel stimmen wollen. Dann hätte Israel noch immer ein Fünftel des Publikumsvotings, noch immer ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Also das ist eigentlich recht einfach nachzuvollziehen, finde ich.
Diese Verschwörungstheorie kommt ja, wie Franziska auch schon gesagt hat, vor allem von TikTok, weil dort viele Leute über das gute Ergebnis von Israel einfach verwundert waren. Verwundert bis erzürnt. Israel sieht den Song Contest auch nicht mehr nur als rein kulturelles Ereignis, sondern hat dort natürlich auch ein politisches Engagement. Das sagen auch Redakteure aus Israel von verschiedensten Medien, dass das dort Thema ist. Dass es aber eine Manipulation vom Televoting in irgendeiner Form gegeben hat, dafür gibt es keine Anzeichen. Und davor, also das kann man ausschließen.
Genau. Werdet ihr den ESC nächstes Jahr verfolgen?
Ja, ich glaube, man wird ihm kaum auskommen können.
Ich glaube auch. Also wenn er hoffentlich in Wien stattfindet, dann werden wir das merken. Und natürlich, also ich brenne jetzt schon für den ESC 2026. Man wird von mir hören. Und ich freue mich sehr auf das Ereignis als ESC-Fan.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich freue mich. Max, freust du dich auch?
Ja, schon.
Ich habe aber auch, also die erste Nachricht an eine Kollegin beim Radiosender war, oi, wir werden sehr viel Arbeit haben. Also ich glaube, es wird auch für uns alle ein spannendes Event. In diesem Sinne, vielen Dank, Eva Sager.
Dankeschön.
Vielen Dank, Max Miller.
Danke.
Und das war zur Frage der Nation. Mein Name ist Franziska Schwarz. Heute einmal mit einem etwas lockeren Entertainment/Politik-Thema. Wir hören uns wieder kommende Woche. Ich darf ankündigen, Profil hat jetzt auch eine Eventreihe genannt Unbequeme Wahrheiten, wo unter anderem unsere Chefredakteurin Anna Thalhammer mit Gästen und Gästinnen über große Aufdeckungsfälle aus der Geschichte des Nachrichtenmagazins Profil spricht. Eines dieser Events hat schon stattgefunden am Samstag. Das werden wir auch als Podcast veröffentlichen zum Nachhören. Und am 17. Juni lädt Profil zur nächsten Unbequeme Wahrheiten-Veranstaltung. Dabei geht es um Profil und Putins Spione. Und noch ein ganz kleiner Hinweis für alle, die bis zum Schluss dranblieben. Nächste Woche wird Ex-Kanzler Sebastian Kurz vor Gericht stehen. Und weil Sebastian Kurz für uns beim Profil immer ein großes Thema war, wird es auch dazu einen Podcast geben. Und das verkünde ich hier, der kommt am Wochenende. Bis nächste Woche. Mein Name ist Franziska Schwarz und wir hören uns.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.
Singt bitte kurz euren Lieblingssong vom ESC.
Nein.
Das hätte ich nicht besser können.
Es war viel lustiger, wenn wir da so funny jetzt sein können.
Ja. Wir sind aber jetzt wirklich funny.
Bisschen funny kann man jetzt
sein. Ich schneide das am Schluss rein.
Mi amor.
Kann wer das Schwedenlied singen?
Was du, was?